euch ein, wenn der Zeuginnenwert von rassistischer Gewalt ganz generell?
Salon 5. Willkommen zu einer neuen Salon 5 Podcast-Folge mit mir, Sriti. Diese Woche geht es um die Black Lives Matter-Bewegung und um George Floyd, dessen Tod sich dieses Jahr zum dritten Mal jährt. Darüber spreche ich heute mit Tahir Della. Er ist Pressesprecher von der Initiative Schwarzer Menschen. Wer bist du? Bitte stell dich doch einmal vor.
Ja, mein Name, den hast du ja schon gesagt, Tahir Della. Ich bin jetzt seit Mitte der 80er Jahre aktiv bei der ISD, Schwarze Menschen in Deutschland. Wir hießen ursprünglich Schwarze Deutsche. Das ist so ein historischer Hintergrund vielleicht, der auch, über den wir gerne sprechen können. Also warum das so war, warum wir uns dann umbenannt haben. Und die ISD ist inzwischen mit ADEFRA, einer schwarzen Frauenorganisation, die zeitgleich entstanden ist, sind es beide Organisationen die ältesten Selbstorganisationen in Deutschland. Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren in Berlin, habe hier eine Promotorenstelle im Berliner Promotorenprogramm Eine Welt, wo es um das Thema Kolonialgeschichte, Aufarbeitung, Rassismusbekämpfung zentral geht, also wo sozusagen die Aufgabe ist, zivilgesellschaftliche NGOs zu unterstützen, zu vernetzen, zu beraten, um auch hier sozusagen für eine Sichtbarkeit, Hörbarkeit zu organisieren, die eben meistens nicht unbedingt gegeben ist bei diesen Themen. Genau, das war es erstmal soweit von mir.
Genau, du bist da schon jetzt ein bisschen drauf eingegangen. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, was ihr genau macht und was für ein Ziel ihr verfolgt hier in Deutschland?
Also bei der Gründung war ganz zentral die Lebensrealitäten, die Existenz, die Präsenz von schwarzen Menschen in Deutschland besprechbar zu machen. Das heißt, das Selbstbild, die Selbstwahrnehmung in der deutschen Gesellschaft zu der Zeit war, dass schwarze Menschen, wenn sie denn hier in Deutschland leben, maximal hierher migriert sind, aber nicht sozusagen seit Generationen hier leben. Das Selbstbild war natürlich auch, eine Gesellschaft zu fantasieren, die überwiegend aus weißen Menschen besteht. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht der Fall und war es im Prinzip auch noch nie wirklich. Also wenn wir heute zurückblicken auf das 20. Jahrhundert, die 20er Jahre im 20. Jahrhundert, auch da waren schon schwarze Aktivistinnen, Kolonialmigrantinnen politisch aktiv in Berlin, Hamburg und weiteren Städten. Und damit hat Präsenz sozusagen für uns immer eine große Rolle gespielt, aber auch natürlich zentral war natürlich immer die Bearbeitung rassistischer Verhältnisse auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und dazu gehörte auch zu dem Zeitpunkt noch relativ neu die deutsche Kolonialvergangenheit, die eben kaum oder bis immer noch kaum in den Schulen beispielsweise Thema sind, die auch jetzt erst nach und nach zum Thema werden. Da natürlich so ein bisschen konzentriert auf die Kulturebene, Museen und Sammlungen mit ihrem kulturellen kolonialen Raubgut. Was auch eben lange nicht wirklich besprochen worden ist, wo auch nicht wirklich was passiert ist ganz lange. Und das Themenspektrum wird tatsächlich immer breiter aus meiner Perspektive. Also rückblickend waren wir sozusagen in den Anfängen eher begriffen, uns selbst zu erfahren, selbst kennenzulernen, selbst überhaupt zu definieren, auch Eigenbezeichnungen zu kreieren beispielsweise. Und inzwischen sind es eben sehr viel mehr Themen geworden, weil wir natürlich einfach auch merken, dass einerseits die schwarze Community wächst tatsächlich und damit wachsen natürlich auch die Perspektiven, die Lebensentwürfe, die Forderungen, die Anforderungen, die Erwartungen an die deutsche Gesellschaft und damit werden sozusagen auch Themen sozusagen viel sichtbarer, als das vor 38 Jahren der Fall war.
Danke dir. Wir haben jetzt sehr viel über die Black Community gehört und die Selbstwahrnehmung und dann würde ich direkt dran hängen. Magst du einmal erklären, was die Black Lives Matter-Bewegung ist und was genau George Floyd damit zu tun hat?
Die Black Lives Matter-Bewegung entstand nach dem Mord an einem schwarzen Jugendlichen durch einen Polizisten in den USA und fußt natürlich auch schon, auch das wird meistens eben nicht wirklich thematisiert oder besprochen, fußt natürlich auf eine lange Geschichte der schwarzen Community in Bezug auf Erfahrungen mit Polizeigewalt, rassistischer Polizeigewalt. Die Bewegung hat natürlich dann sehr schnell, einfach bedingt durch die Social-Media-Möglichkeiten, hat dann sehr viel weltweites Aufmerksamkeit bekommen und hat sichtbar gemacht, was in den USA eben stattfindet. aber auch in anderen Ländern. Das ist ja sozusagen auch ein sehr schneller Reflex, den wir haben, dass wir sehr schnell auf die USA achten, wenn es da um rassistische Polizeigewalt geht beispielsweise. Aber auch natürlich in anderen Ländern ist das ein Thema in der schwarzen Community beziehungsweise mit der schwarzen Community. Und insofern hat das natürlich dann seinen Niederschlag gefunden, auch in 2020 nach dem Mord an George Floyd.
Wir haben jetzt viel über die USA gesprochen und jetzt wäre meine Frage, wie hat die Black Lives Matter Bewegung und die Tötung von George Floyd die öffentliche Diskussion über Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland beeinflusst?
Das ist eine spannende Frage, weil der Punkt taucht ja immer wieder auf, sozusagen hat jetzt nach 2020 das in Deutschland dazu geführt, auch hier über systemischen Rassismus zu sprechen, nicht bloß in der Polizei, das gilt ja für alle gesellschaftlichen Bereiche. Und tatsächlich muss ich sagen, dass wir, glaube ich, immer noch an dem Punkt sind, dass wir über systemischen Rassismus sehr bereitwillig sprechen, solange es sozusagen außerhalb von Deutschland stattfindet, dass wir auch da sehr viel kritischer sind mit der Polizei beispielsweise und dass das leider keinen Niederschlag gefunden hat in den deutschen Diskursen. Will heißen, dass wir natürlich inzwischen schon länger über Racial Profiling sprechen, rassistische Polizeigewalt, dass wir schon länger auch Fälle tatsächlich haben, die deutlich machen, dass Rassismus auch in der deutschen Polizei ein großes Problem darstellt, das aber nicht wirklich adressiert wird. Also Stichwort NSU, also nationalsozialistischer Untergrund, der Mord an Ore Jallo und vielen weiteren schwarzen Menschen, die größtenteils nicht aufgeklärt sind. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit eine Kampagne durchgeführt, wo wir Recherchen betrieben haben, wie viele Menschen eigentlich durch rassistische Polizeigewalt seit 1990 ums Leben kamen. Und es waren über 105 Fälle, glaube ich, oder so insgesamt, die nicht aufgeklärt sind, wo deutlich wurde, das ist rassistische Polizeigewalt gewesen. Und das macht, glaube ich, deutlich, wie immens wichtig es ist, eben nicht bloß immer in Bezug auf die USA dieses Thema aufzugreifen, sondern auch tatsächlich konkret hier auch in Deutschland aktiv zu werden, bevor eben einerseits, wie gesagt, noch mehr Menschen sterben müssen und andererseits natürlich aber auch, um mal zu überlegen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wo Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen zum Beispiel, die ja nicht bloß Kontrollen sind, im schlimmsten Fall sterben eben auch Menschen, wie im Fall von Ore Jallo, ob wir in dieser Art von Gesellschaft leben würden, wo das normal ist, in Anführungszeichen.
Wir sind gerade darauf eingegangen, was für Probleme und wir jetzt hier haben, wie zum Beispiel Ore Jallo und allen. Und dann stellt sich jetzt mir die Frage, was müsste man politisch verändern oder welche Reformen müsste man verändern, um diesen systematischen Rassismus zu umgehen oder am besten zu vermeiden?
Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also es gibt Leute, die sagen, oder auch Organisationen, die sagen, wir brauchen in der Ausbildung der Polizei eine rassismuskritische, rassismussensible Interventionen, also Workshops, Fortbildungen, Ähnliches. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil das sozusagen jetzt darauf abhebt, dass wir einzelne Polizeibeamtinnen, denen ich jetzt gar nicht per se allen eine rassistische Grundhaltung zuschreiben würde, dass wir sozusagen die alle so coachen können, ausbilden können, fortbilden können oder so, dass sie eben nicht mehr rassistisch handeln. Das Problem bei institutionellem Rassismus ist eben, dass Menschen in diesen Strukturen, wenn es institutionellen Rassismus gibt, also Rassismus, der wirklich in der inneren Logik, in den Bestimmungen dieser Behörden oder so, wenn es diesen Rassismus so gibt, dann sind die Menschen, die in diesen Apparaten, in diesen Strukturen arbeiten, mehr oder weniger angehalten, sich daran zu halten, diese rassistische Logik fortzusetzen oder umzusetzen. Das heißt also, wenn wir da nicht ansetzen, und das glaube ich, deswegen plädiere ich viel stärker dafür, dass gesetzliche Rahmenbedingungen her müssen, die eben solches Handeln unmöglich macht, die auch ganz konsequent verfolgt werden können. Denn wir haben ja im Fall von NSU beispielsweise gesehen, dass es da eben so gut wie keine Konsequenzen gab für die Polizei, für den Verfassungsschutz beispielsweise, dass niemand sozusagen zur Rechenschaft gezogen worden ist, obwohl es umfangreiche Gutachten, Untersuchungen gab, Untersuchungsausschüsse in den Parlamenten beispielsweise, die deutlich gemacht haben, dass eben nicht nur Einzelfälle oder zufällig jetzt einzelne Beamtinnen hier Fehler gemacht haben, sondern dass es wirklich ein systemisches Problem war, dass sozusagen Behörden, Polizeibehörden unterschiedlichster Natur, also auf Länderebene, Bundesebene, dass die alle gleichermaßen nach den gleichen rassistischen Vorgaben nicht ermittelt haben, obwohl die Angehörigen gesagt haben, es müssen Nazis gewesen sein, es waren keine Menschen sozusagen aus der eigenen Community. Und das macht, glaube ich, deutlich, dass es eben der Handhabe braucht, um solche Fälle dann auch wirklich konsequent zu verfolgen. Es braucht Beratungsstellen, unabhängig, es braucht aber auch Beschwerdestellen, wo wir auch ins Handeln kommen können als Strukturen. Also wo sozusagen ich nicht zur Polizei gehen muss, um mich bei der Polizei zu beschweren oder gar Anzeige zu erstatten, was dann immer sozusagen zur Gegenanzeige führt, sondern wir brauchen außer den Polizeiapparaten Strukturen, die auch tatsächlich dann eben konkret in Fällen von rassistischer Polizeigewalt oder von rassistischen Handlungen aktiv wird und auch wirklich konsequent dann eben gegen die einzelnen Personen vorgeht. Und gleichzeitig brauchen wir auch eine Überprüfung sozusagen, wie es denn mit dem inneren Verständnis dieser Behörden aussieht, die eben dann auch wieder zu rassistischer Polizeigewalt führen beispielsweise.
Wir sind gerade am Anfang auf die Probleme eingegangen, mögliche Ansätze und was man dafür bräuchte, um das zu beheben oder besser damit umzugehen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, Black Lives Matter Bewegung gibt es seit 2013. Was für Errungenschaften hast du bis heute dadurch erkannt?
Also was ich schon beeindruckend fand, muss ich gestehen, dass 2020, also bei diesen großen Protesten, Kundgebungen, an denen ich ja auch teilgenommen habe natürlich, ganz viele spannende Punkte irgendwie sichtbar wurden. Also einerseits fand ich es total interessant oder spannend, dass eine sehr junge Generation hier auf der Straße war, die ich sonst nicht bei Kundgebungen dieser Art sehe, dass die auch aktiv sozusagen diese Kundgebungen organisiert haben. Die haben zum Teil zum ersten Mal an einer Kundgebung teilgenommen, beziehungsweise haben eine Kundgebung angemeldet. Und spannend fand ich auch, dass hier auf den Kundgebungen auch Themen aufgegriffen worden sind, die ja im Kontext von Rassismus stehen, also Kolonialgeschichte, Klima beispielsweise. Ne? Das sind auch die hängt mit der kolonialen Geschichte zusammen, aber auch mit rassistischen Verhältnissen nach dem Motto, wer muss eigentlich für das kaputte Klima aufkommen, wenn es der globale Norden sozusagen verursacht hat, kann man jetzt nicht alle weltweit auf dem Globus dafür in Verantwortung ziehen. Das fand ich sehr spannend, dass eben auch, dass Gruppen mit auf die Straße gegangen sind, die zum Beispiel gegen Transfeindlichkeit, gegen Homofeindlichkeit auf die Straße gehen, dass die sozusagen sich alle solidarisiert haben und im gleichermaßen auch ganz klar gemacht haben, dass auch Rassismus in Deutschland ein ganz großes Problem darstellt nach wie vor. Das fand ich sehr spannend und deswegen glaube ich, es war natürlich nicht zu erwarten, dass dieses hohe Maß an großen Protesten, Kundgebungen oder so zu halten ist auf Dauer. Aber es hat gezeigt, dass es ein Potenzial gibt, ein wachsendes. Also auch hier nochmal, wie gesagt, aus meiner Perspektive war das eine sehr junge Generation, die da maßgeblich auf der Straße war. Und das hat mir natürlich so ein bisschen gezeigt, wo es hingehen könnte, wenn eben Menschen anfangen, sich auch mit Themen beschäftigen, wenn sie nicht unmittelbar davon betroffen sind. Weil natürlich auch schwarze Jugendliche oder schwarze junge Erwachsene oder schwarze Menschen natürlich auch am Start waren, aber eben nicht nur. Und das hat so ein bisschen das Bild verändert oder so, wer hier eigentlich gegen Rassismus auf die Straße geht. Wir sind bei der Kundgebung im Januar jeden Jahres natürlich immer noch nur 200-300 Leute oder so, wenn wir in Dessau auf die Straße gehen für Ody Jallow im Gedenken. Aber ich glaube, es ist ein Potenzial da, dass sozusagen auch anders möglich wäre, sozusagen solche Kundgebungen zu organisieren.
Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Du hast das schon ein bisschen angeschnitten. Und zwar bezieht sie sich auf junge Menschen wie mich. Wie können wir junge Menschen in der Gesellschaft solidarisch mit der Black Lives Matter Bewegung uns zeigen? Du hast schon Kundgebungen erwähnt.
Ja, im Prinzip eigentlich, was ich sozusagen auch älteren Leuten immer raten würde. Ne? Also mischt euch ein, wenn ihr Zeuginnen werdet von rassistischer Gewalt ganz generell, aber auch natürlich, wenn sie von der Polizei ausgeht. Sprecht darüber, macht deutlich sozusagen, euch passt es genauso wenig, wie das eben auch Betroffenen nicht passt. Und macht euren Unmut bei jeder der denklichen Möglichkeit oder so kund, gebt den kund, macht deutlich oder so, ihr wollt eine Gesellschaft, die eben nicht auf einer Grundlage von rassistischen Vorstellungen oder Zuschreibungen beruht. Und ich glaube, es braucht eine ganz gehörige Portion mehr an Unzufriedenheit und Unzufriedenheit, wie die Gesellschaft momentan sich zusammensetzt und organisiert wird. Weil ich glaube, dass uns das so aktuell so ohnehin ganz viel auf die Füße fällt. Ne? Auch hier nochmal dieses Stichwort jetzt Klimadebatte zum Beispiel oder die Flucht und Migration. Das sind alles Themen sozusagen, die lange, lange Zeit nicht wirklich adäquat besprochen oder diskutiert oder adressiert wurden. Und deswegen sprechen wir von der Klimakrise, wir sprechen von der Flüchtlingskrise und sprechen aber nicht darüber, was die Ursachen dafür sind. Ne? Wer eigentlich dafür zur Verantwortung mal zu ziehen ist oder wem wir sozusagen auch hier mal verantwortlich machen wollen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen Fille, aber ich glaube, dass sozusagen der Anfang könnte einfach sein, vielleicht als Wunsch oder als Empfehlung oder so, sich die Gesellschaft einfach mal genau anzuschauen. Und zwar durch eine sehr kritische Brille und zu gucken oder so, ob das eigentlich alles so gut läuft für alle oder ob es nur wirklich für einen Teil der Bevölkerung gut läuft und der Rest irgendwie hinten runterfällt. Das, denke ich, ist so ein Ratschlag, wenn dir erlaubt ist.
Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns heute genommen hast. Und falls ihr ZuhörerInnen weitere Fakten über die Black Lives Matter Bewegung wissen wollt, dann checkt mal unsere Instagram-Account-Seite salon5_ab.